Nachdem heute die 60. Jahrzeit nach meinem Vater, Zecher Tzadik Livroche, war, möchte ich den Schier lernen, Leilui Nishmas, Rabbi Yehuda, ben Rabbi Yaakov Zvi, Zichrono Livroche. Möge er für uns alle ein Melitz Yosher sein. Ich möchte heute wieder ein bisschen zu unserem Seder zurückkehren, in Kapitel Kuf Lamed Beis, Psukim Heywof Sayin, so Gott will, und diese Psukim verbinden mit dem, was wir in den letzten drei Shiurim gelernt haben. Wir haben uns das vorletzte Mal in unserem Purim-Shir eingehend über die Gesere von Homan als Weckruf unterhalten. Es ging darum, die richtige Reaktion zu beschreiben. Tshuwe, Tfille. Und auch aufzuzeigen, wie stark die Kraft von Tshuwe ist. Sie konnte alles verändern. Ihr erinnert euch, wir haben gelernt, Le Abdom ist Loi Bedom, ist ein Remes. Die Gesere war noch nicht so fest, dass man sie nicht hätte abwenden können. Der Emes ist, hat Gott gesprochen, warnt uns und weckt uns. Wir müssen aber hinhören. Das ist eigentlich das Thema von diesem Schier, auf das wir nachher wieder zurückkommen. Ein rebbisches Wort sagt, was der Rav Biedermann bringt, Vayikro el Moishe vayedaber Hashem eilof me'oel moed lemer. Eigentlich müsste aus linguistischen Gründen müsste stehen, Vayikro Hashem el Moishe vayedaber eilof me'oel moed lemer. Ich mache normalerweise keinen Vorwärtslink. Vayikro Hashem el Moishe vayedaber eilof me'oel moed lemer. Ist die Antwort, Vayikro steht mit einem kleinen Aleph, darauf kommen wir über ihn heute noch, so wie wenn gestanden hätte Vayikor. Alles, was zufällig scheint und scheine es noch so zufällig, Vaydaber Hashem Elof, müssen wir uns bewusst sein, es ist ein Dibur von HaKadosh Baruch Hu, es ist ein Zeichen von HaKadosh Baruch Hu, das wir auf die eine oder andere Art verstehen müssen. Das ist das Loi Bedom, das war der Shiur von Purim. Gewissermaßen als Fortsetzung haben wir im Zusammenhang mit der Meleches HaMishkan die Arbeit von Bezalel etwas beleuchtet. Ohne Einsatz und Messias Nefesh geht im Klal Israel gar nichts. Er musste sich einsetzen, er musste sich bemühen. Das faszinierende Zusammenspiel zwischen ihm, Bezalel, und Oholiyav und Kol Ish Chacham Leif, Ule Heureus Nosan Bliboy, das war eine gewaltige Anstrengung, eine so große Anstrengung, dass ein Großteil des Klal Israel eigentlich von vornherein sagte, das geht gar nicht, wir können das nicht tun. Und trotzdem ging es eben, das war das Mishkan. Wir haben die Verbindung zu Chesed aufgezeigt, im Zusammenhang mit Jochin und Voyas, der Boyas, der gleich identisch ist mit Ivzon, der alles verloren hat und durch eine Meise Chesed mit Russ alles wieder erhalten hat, also wieder erhalten hat, die Möglichkeit im Jichus Hamalchus einen prominenten Platz einzunehmen und leider das Beis HaMikdash, das Chorf wurde, wegen einem Mangel an Chesed und wegen einer genau solchen Meise, wie eigentlich der Ivzon getan hatte, als er alles verloren hatte, nur noch viel extremer. Das war der Auslöser von Kamzo Bar Kamzo, was dazu geführt hat, dass das Beis HaMikdash letztlich Chorf wurde. Wenn wir zurückkommen zu dem Psukim in unserem Kapitel, dann sind wir eigentlich beim Anfang vom Beis HaMikdash. David HaMelech beschreibt, wie er den Platz vom Beis HaMikdash gesucht hat. Ad em zum Mokem Lashem, Mishkonois L'Avir Yaakov. Er wird keine Ruhe sich gönnen, bis er den Ort gefunden hat, den Ruheort L'Avir Yaakov. Das ist unser Posuk. Im Eten Schnossel Einay, L'Afabait Numoy. Er hat geschworen, dass er nicht ruht, bis er den Platz hat. Auch hier wiederum bei David HaMelech ist der Einsatz und der unbedingte Wille. Er wollte das unter allen Umständen und das, obwohl der Novi ihm gesagt hat, du hast keine Chance, du wirst das Beis HaMikdash nicht aufbauen, hat er gesagt, so viel wie ich tun kann, werde ich tun und hat den Ort gesucht. Wir haben beschrieben, wie diese Suche vor sich ging, von allen Seiten. Auf der einen Seite auch ganz ähnlich wie bei Boyas, durch einen Fehler, nämlich den Fehler, dass David HaMelech das Volk gezählt hat, dadurch kam die Mageifa letztlich, diese Krankheit. Und David HaMelech sah diesen Malach Amoves, er sah diesen Malach, wie er vor dem Ort stoppte, wo er verstand, aha, hier muss das Beis HaMikdash sein. Ähnlich wie bei Boaz, auch hier ein Fehler war der Auslöser. Das wäre wahrscheinlich ein Schier für sich. Warum gerade ein Fehler? Warum musste dieser Fehler sein als Auslöser für die gewaltigste Sache, denn die Bestimmung von Mokma Bayis? Lassen wir das Thema für den Moment. David HaMelech hat den Platz gefunden, einerseits durch die Interpretation von dem, dass der Malach dort stehen blieb, und andererseits durch den Befehl des Novi, der ihm sagte, das ist der Platz. So wählte David HaMelech den Platz, an welchem er das Aufhören des Maschchis beobachten konnte und den er mit Schmuel als theoretisch richtigen Platz bestimmt hatte. Er musste sich bemühen. Le Schichnoi Sidreschu Uvoser Schomo gilt auch für das Finden des Platzes. Le Schichnoi seinen Mokem Hamishkon Tidreschu, ihr müsst ihn suchen. Es ist nicht selbstverständlich. Er brauchte die Aufmerksamkeit, er brauchte Tschuwe auf seinen Fehler und er brauchte die Folgsamkeit, das Folgen dem Novi, und dann war das Resultat klar. Es scheint immer genau das gleiche Pattern zu sein, genau das gleiche Muster. Nun sind wir also bei diesem Psukim. Ab Emzer Mokem Nashem Mishkonois Laavir Yaakov. David HaMelech schwört, er wird nicht ruhen, bis er den Platz Lashem gefunden hat. Im Zusammenhang mit diesem Posuk werden wir erklären müssen, warum sind das mehrere Mishkonos. Er hat ja nur einen Platz für das Mishkon, für das Beis HaMikdash. Und wir werden auch verstehen müssen, was es mit dem Har HaMoriah auf sich hat. Und in diesem Zusammenhang hat Rav Moshe Chasam Seufer zitiert, der einen Pschat von Rav Nosson Adler bringt. Die Mischne sagt in Avodah Zarah, Hagoyim ho'oivdim es hehorim, ve'es hagvois hein mutorim, u'mashe aleim asurim. Ich habe gerade gestern einen Bericht gelesen, dass im Grand Canyon die meisten Spitzen werden Tempel genannt. Das sind alles Avodah Zarah von den Eingeborenen. Und dann gibt es ja alle diese heiligen Berge, unter anderem auch der Mount Everest ist für gewisse Leute ein heiliger Berg. Sagt uns die Mishnah, Hagoyim Hoif, die Messahorim, wenn Bergen gedient wird, wer es sagt, wo es, Hein Mutorim, bleiben die Berge Mutter, Umash Aleim, Asurim, das, was sie darauf stecken, ist Osser. Warum? Rabbi Yossi Aglili lernt es von einem Posuk, Abeit te'abedun es kolam koimois, asher ovdu shom hagoyim, asher atem yorshim oisom, ihr sollt vernichten alle die Orte, wo die Goyim gedient haben, die ihr erbt, es Eloihehem al-Hehorim horomim balagemois, vesachas koleizranon, ihre Götzen, die auf den Bergen sind, auf den Hügeln und unter jedem Baum. Das Esnachto wird gemäß dem Pschat von Rashi, gemäß Chazal, verschoben. Eloihehem al-Hehorim, veloihehorim Eloihehem. Eloihehem sind also die Horim selbst sind nicht Osu. Omar Rabbi Akiva beendet die Mischne. Kol mokem sh'ato moitze har govoya v'givon iso v'eitz ranon dashi eshom avoide zore. Überall, wo es einen har govoya gibt oder einen eitz ranon, einen einzelnen Baum auf einem Hügel, musst du wissen, dort hat es avoide zore. Die Gemara führt aus, was Rabbi Akiva anders hält wie Rabbi Yossi Aglili. Auf jeden Fall ist das verbunden mit Isurim. Und wie Rabbi Moshe auch ausführte, wir kennen das auch in der Schweiz, es gibt praktisch auf jedem höheren Gipfel ein Gipfelkreuz, und das Gipfelkreuz, das ist direkte Avodah Zarah, das stört aber den Gipfel selbst nicht. Jetzt ist die Frage, wie konnten wir den Har HaMoriah auswählen? Wir mussten doch annehmen, dass das auch ein Har war, auf dem unter Umständen Avodah Zarah gedient wurde. Gemäß der Mischne ist das aber kein Isso. Der Har selbst bleibt Mutter. Geschmack ist es fort nicht. Also dort ein Beis HaMikdash zu errichten, das passt irgendwie nicht. Es ist nicht schön. Teusfer Sinavoidesova bringt die Frage, wie man das machen konnte, und er antwortet Alpi Novi Nivneshom. Es wurde dort aufgebaut, der Novi hat es gesagt und deshalb ist es in Ordnung und deshalb haben wir es gemacht. Der Poshete Pshat ist, dass Teusfer meint, mit dem Jerusalmi, der Har HaMoriah ist auf irgendeine Art vor Avoidesora behütet geblieben. Denn wenn Avoidesora dort gewesen wäre, obwohl es keine direkte Frage von Isser ist, Geschmack ist es nicht. Wir können das nicht tun. Und deshalb hatten wir die Aussage von Novi, der uns gesagt hat, der Berg, der ist in Ordnung. Woher wusste er? Das ist eine Nevur. Rab Nosson Adler bringt einen anderen Pschat. Auf der Basis von einem Medrash. Interessanterweise hat Rab Moshe damals dazu gesagt, er konnte den Medrash nicht finden, lediglich einen Yalkut auf den Posuk von Vayares Amokel Merochoi, und das zeigt einmal mehr, mit welcher Akribie, mit welcher Genauigkeit Rab Moshe immer dahinter ging, denn der Yalkut ist eben ein Yalkut, das ist eine Zusammensammlung von Midroshim, von Divrei Chazal. Also das ist so nahe, wie man an Divrei Chazal kommen kann, wenn man den Mekor selbst nicht findet. Und trotzdem, Rab Moshe hat das genug wichtig erachtet, hier eine Bemerkung zu machen. Rab Nosson Adler zitiert einen Medrash und im Medrash konnte es Rab Moshe nicht finden. Das war bereits ein Ausrufezeichen. Ich habe jetzt mit den elektronischen Mitteln nicht einen Medrash gefunden, aber mindestens einen Medrash Tanhumo, der auf der gleichen Basis steht wie der Medrash. Aber die Frage bleibt, Rab Nosson Adler zitiert Medrash Rabo und gefunden habe ich es im Medrash Tanhumo. Ist also nicht genau dasselbe und es gibt auch kleine Shinuim. Der Medrash fragt eine Frage. Der Medrash Tanhumo zählt diesen ganzen Weg auf, den Weg, den Avraham Avinu zurückgelegt hat, von dem Moment an, wo er Soro verlassen hat zu Hause und mit welchen Ausreden er Proviant verlangt hat, so weit. Der Medrash geht also sehr stark ins Detail, um Soro nicht aufzuschrecken. Am Schluss bringt er unter anderem auch, ich muss das zitieren, Maosa Sotan Omala Avraham, Kach Shomati Meachoyra Apargut, Hasele Oilo. Du wirst den Yitzchok gar nicht darbringen. HaKadosh Baruch Hu hatte Avraham Avinu ja gesagt, er muss den Yitzchok hinaufbringen und der Yitzchok hat ihm gesagt, vergiss es, du machst es sowieso nicht. Omalei, kach onshoi shelbadoi, das ist die Strafe vom Schwindler, sha'afilu oimer emes enshoimim loi, sogar wenn er nachher die Wahrheit sagt, hört man nicht auf ihn, es war ja wahr, dass Avraham Avinu den Yitzchok nicht bringen wird, sondern Hasele Eulo und nicht Yitzchok Eulo, aber Avraham Avinu wollte es ihm nicht glauben. Miyad vayares amokel merochoi, er hat den Ort von weitem gesehen, wo eich nire merochoi, melamed, shemitchilo hoya amokel omoik. Wie konnte er es von Weitem sehen? Zuerst, und warum erst jetzt, fragt der Medrash, weil der Ort zuerst tief war. Kivensch omara kudosh bochu, lischreus chinosoi olof, velasois miktosh, weil er kudosh bochu gesagt hat, und Avraham Avinu hat das gewusst, dass dort das Miktosh hinkommt, omar ein derech melech lischkoin beemek. Da gibt es zwei Pschot im Omar, entweder Avraham Avinu hat gedavnt oder HaKadosh Baruch Hu hat es gesagt, ein derech melech lischkoin beemek, ein König ruht nicht im Tal, elo bemokim govoya, der König muss auf einem hohen Ort sein. Umalem govoya, umalo, umjupo, venire la koil. Es muss ein hoher Ort sein, der von überall gesehen wird. Miat, Romas HaKadosh Baruch Hu, lisvimois hoemek, shiis Kapzu Herhorim le Mokem Echot, lass es Mokem Schino. HaKadosh Baruch Hu hat die Berge zusammengenommen, um den Mokem Schino zu machen. Le Fikoch, Nikro, Har HaMoriah. Deshalb heißt er Har HaMoriah. Und das stimmt mit dem Psukim, denn am Anfang von der Akeda sagt HaKadosh Baruch Hu dem Avraham Avinu, El Eretz HaMoriah. Und später steht Har HaMoriah. Am Anfang war es kein Berg und dann war es ein Berg. Jetzt, was hat das auf sich? Sagt Rab Nosson Adler, sehr schön. Bereits beim Bris Ben Abzorim wurde das Land dem Avraham Avinu übergeben. L'Orko und L'Rochbo. Das war ja auch der Streit von den Avodim vom Leut mit den Avodim von Avraham Avinu. Das heißt, eigentlich gehörte es bereits Avromovino. Er hat es noch nicht in Besitz genommen, er hat nicht dort gewohnt als Einwohner, aber es war versprochen und L'Orca Ulrochba, Avromovino, hat sogar einen Kinyan gemacht. Wenn jemand nachher eine Avoidesore errichtet, nachdem der Haar zum Haar geworden war, und das war ja nach dem Brisbane Absorium, 30 Jahre später, dann gilt der Klall ein odam äußer dovosche einöscheloi. Ein Mensch kann nicht etwas verbieten, was nicht ihm gehört. Er kann nicht etwas osur machen, was nicht ihm gehört. Und demzufolge hatten die Völker, die dort wohnten, keine Möglichkeit mehr, diesen Berg zu assern. Denn der Berg war bereits in jüdischem Besitz und konnte nicht mehr Osso werden. So lernt Rav Nosson Adler und er macht darauf aufmerksam, dass der Har HaMoriah zuerst kein Har war und erst durch die Bestimmung als Beis HaMikdash zum Har wurde und gleichzeitig von Avraham Avinu nachher benutzt wurde für die Akede. Soweit zum Begriff von Ad Emzo Mokem Nashem, der Har HaMoriah. Mishkon Oisle Avir Yaakov. Avir Yaakov, darauf sind wir bereits in einem früheren Shiur eingegangen. Mishkon Ois, Mehrzahl. Warum ist hier die Rede von mehreren Mishkon Ois? Mit Mishkon meint man ja hier das Beis HaMikdash. Und Beis HaMikdash war ja einmalig in dem Sinn, dass der Mokem HaMikdash Mukdash war für alle und ist für alle Zeiten. Hat Rav Moshe damals ausgeführt, dass es sich auf die verschiedenen Kedushos beziehen kann, die auf dem Har HaBayis waren. Die Azoro, die Ezras Noshim, Bein Ulam Lamizbeach, das Heichol und letztlich das Kodesh Kodoshim, sind verschiedene Abstufungen von Kedusha. Rav Moshe hat dann ausgeführt, einen meuredigen Musa. Interessanterweise gibt es keinen anderen Weg zum Kodesh Kodoshim als der Weg durch das Heichal. Dorthin wiederum kommt man nur durch den Ulam. Und zum Ulam kommt man nur durch die Azora von Misrach her über viele Treppen. Das ist wegweisend, wie der Weg zu Kedusche ist. Es gibt keine Abkürzungen. Obwohl ja hinter dem Kodesh Kodoshim war es fertig. Hinter dem Kodesh Kodoshim war wieder die geringste Stufe von Kedusha, aber man konnte von dort nicht hinein. Es hatte keine Türe, keinen Hinterausgang beim Kodesh Kodoshim. Der Weg zu Kedusha führt über die offiziellen Stufen, über den Weg, den uns Chazal gegeben haben, den uns der Novi beschrieben hat. Es gibt keine eigenen Wege, es gibt keine Schleichwege und es gibt vor allem keine Abkürzungen. Das ist das Kodesh Kodoshim, welches nur von vorne her über Stufen, über schwierige Arbeit erreicht werden kann. Ich glaube, man kann hier ohne weiteres die Gemara von Rav Pinchas ben Yoir zitieren. Teurom Violides Hirus. Pinchas ben Yoir führt die Madreges auf, in wie man höher kommt, wie man weiterkommt. Und das sind genau die Kapitel eigentlich von Messilas Yeshorim, die wir alle kennen. Teurom Violides Hirus, Teurer bringt zur Vorsicht. Sehirus Violides Risus. Vorsicht bringt zu Eile, also vorwärts machen, nicht Eile im negativen Sinn, sondern eine gewisse Geschwindigkeit. Srisus mevio lidei nekius bringt zu einer Reinheit. Nekius mevio lidei prischus. Die Reinheit bringt zu einer Absonderung. Prischus mevio lidei taharo. Die Absonderung wiederum bringt zu Taharo. Taharo, Reinheit, Mevioliday, Chassidus nach einer Girse, nach der anderen Girse, ist Taharo, Mevioliday, Kedusha. Taharo bringt zu Kedusha, zu Heiligkeit. Und heilig ist immer Kedoshim Tiu, sagt Rashi. Mufroshim, ihr müsst abgesondert sein, eben abgetrennt. Das ist Kedusha. Und Kedusha, Mevioliday, Anovo. Anovo, me vio lidei Yiraschet, Yiraschet, me vio Lidei Chassidus, gemäß der Girse vom Messeures Hashas, und Chassidus, me vio Lidei Ruach HaKoidisch, und Ruach HaKoidisch, me vio Lidei Trias HaMeisim. Sagen Chassal, wa Chassidus gedoilu mikulam. Chassidus ist am größten. Am Rabbi Yeshua ben Levi, an Novo gedoilu mikulam. Ist also eine Machleukes, welche dieser Midois der Spitz ist, das Ziel. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass der Weg zu Kedusha ist ein ganz langer Weg, der ganz weit unten beginnt und durchgeht, bis man zu Kedusha hinkommt. Chappen die Malochen bei die Füße funktioniert nicht. Geht nicht. Es ist ein Schritt nach dem anderen zu nehmen und das ist manchmal recht mühsam, weil man gerne das Gefühl hätte, warum geht es nicht schneller. Rav Hirsch beantwortet die Frage von den Mischkenois ähnlich, aber eben nicht ganz gleich. Er spricht von drei Städten, drei Arten von Zentren und sagt, Mischkenois, das sind ja Ruhestätten. Das eine Mischkan ist die Wortstätte. Das ist Beina Kruvim, der Oroin, dort, wo die Luchois liegen, dort, wo die Teure liegt. Das ist die Wortstätte. Dort ist eigentlich unser geistiges Zentrum. Das zweite ist die Machtstätte, wie er das nennt, so wie ich ihn verstanden habe. Das ist die Macht von HaKadosh Baruch Hu, die im Beis HaMikdash zum Ausdruck kommt, indem wir dort sehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die der Derech HaTeva außer Kraft gesetzt wird und verschiedene Nissim passieren und ein gewaltiges Ruchnies da ist, das enorm beeindruckt hat. Und das Dritte, sagt er, das ist der Vorraum, dort wo Teure aktiv gelernt wird. Vielleicht meint er damit Mishka Sagosis, wo das Sanhedrin getagt hat oder wo man einfach dieses Ruchnies aufgenommen hat. Und das sind diese drei Städten. Es gibt noch einen weiteren Pschat. Wir haben jetzt also zwei Pschat, die drei Städten von Rav Hirsch oder die verschiedenen Kedusches, wie wir gelernt haben, im Schir. Es gibt noch einen dritten Pschat. Der dritte Pschat ist Mischkonois, das Mischkon Ma'at. Wir haben die Möglichkeit, die Kedusche aufzunehmen und unser eigenes Haus in ein kleines Mischkon zu verwandeln, indem wir hier Teure lernen, hier Ruchnies hineinbringen. Und das ist Ad Em Zamokem Lashem, bis ich finde einen Platz für HaKadosh Baruch Hu, Mischkonois Lave Yaakov, das sind die Mischkonois, die jeder einzelne Jid aufbaut, Lave Yaakov, aufbauen muss Lave Yaakov, nebst selbstverständlich dem eigentlichen Platz, den David HaMelech gesucht hat. Und der Posuk geht weiter. Hineische Manua befrosa, mit so nur bis der Joa. Siehe, wir haben es in Ephras gefunden und in den Waldfeldern gefunden. Was sind Waldfeldern? Steyoa sind entweder Lichtungen im Wald oder von Wald umgebenen Feldern. Geht auf das Feld von Aravna Hayvusi, das von Bäumen umringt war, als David HaMelech es gekauft hat. Ephrosa, Ephros, so lernt der Malbim, bezieht sich auf das Mischkan Shiloi, welches ja circa 300 Jahre in Shiloi gestanden hat, und das ist im Land Ephraim. Das war aber kein Mokum Kavua, obwohl die Zeit ja fast so lang ist, wie die Zeit des Beis HaMikdash. Das Mischkan war dort 300 Jahre, aber es war nicht Kavua. Es war temporär, man wusste, es wird von dort weggehen. Und diesen Ort, den hat David HaMelech gesucht. Ephros ist außerdem, gemäß Metzudah, ist ein Hinweis auf David HaMelech, in Metzunua bei Ephroser, an seinem Geburtsort bereits ist ihm die Idee gekommen, denn David HaMelech stammte von Beis Lechem, Halachmi wird er genannt im Posuk, und Ephros und Beis Lechem ist dasselbe, wie bei Rochels Ptiro steht, bederich Ephros hi Beis Lochem. Ephros ist Beis Lechem, also haben wir hier eigentlich den gleichen Ort, und David HaMelech wusste bereits dort, dass er den Ort finden wird, und der Ort war letztlich der Geuren Aravno Hayevusi, den er dort kaufte. Jetzt beginnt David HaMelech mit seiner Tfile. Das ist Posuk sein. Novoyale Mishkenoisov, Nishtachwele Hadoim Radlov. Lass uns kommen in seine Wohnstätten, wir wollen uns bücken zu seinem Fußschemel. Was ist Hadoim Radlov? Hadoim Radlov ist der Berührungspunkt, so hat Rav Moshe gelernt, der Berührungspunkt der Erde mit der Schchino Kevajochel. Es bezeichnet den geistigen Spitz der Erde, des Irdischen, durch die Kedusha, die dort herunterkommt, an diesem Berührungsort, profitiert der ganze Klal Israel, die ganze Welt. Jeder hat dadurch die Möglichkeit, Kedusha in das eigene Mikdosh Me'at hineinzubringen, und das sind auch Novoyole Mishkenoisov. Wir kommen in seine Mishkonos, in die Mishkonos, die jeder Einzelne errichtet, und in die verschiedenen Stufen von Kedusha, je nachdem, wie man diese Mehrzahl lernt. Das ist die Hashpoe, die auf jeden einzelnen Yid geht und die jeder für sich beanspruchen kann. Deshalb die Mehrzahl noch einmal und deshalb der Hadoim Radlov. Aber der Hadoim Radlov, das ist ein etwas schwieriger Ausdruck, den ich gerne ein bisschen näher erklären möchte. Üblicherweise, so lernt auch Rav Hirsch, wird mit Hadoim Radlov das Beis HaMikdosh gemeint. Das ist der geistige Spitz der Welt und die Verbindung Kvajochel zu HaKadosh Baruch Hu, oder anders ausgedrückt, der Ort, wo alle die Zinoirios HaShefa, diese Verbindungen, die Röhren des Einflusses, des Überflusses von HaKadosh Baruch Hu auf die Welt kommen und sich von dort auf die ganze Welt verteilen. Rav Hirsch bemerkt zu diesem Begriff, und zwar im Zusammenhang mit dem Posuk, Räumemu Hashem Elokeinu vehishtachavu lahadoim radlov kodosh hu, er ist kodosh, beugt euch lahadoim radlov. Dort bemerkt Rav Hirsch, dass bei HaKadosh Baruch Hu gilt der Grundsatz, je höher man ist, je mehr Kedusha man hat, desto fleckenloser muss man sein. Denn im Umfeld von HaKadosh Baruch Hu wird es gefährlich. Es hat dort einen gefährlichen Sturm. Man muss sehr, sehr gut sein, wenn man in die Nähe kommt. Und je näher man nach Kodesh Baruch Hu kommt, desto mehr sieht man auch von seiner Haschkoche. Außerhalb des jüdischen Kreises, so betont Rav Hirsch, gilt eigentlich, das sind jetzt meine Worte, der Grundsatz, je ärmer, desto religiöser. Das ist bei den Goyim der Fall. Die Religionen, ihre Religionen, die findet man vor allem in den ärmeren Gegenden. Bei den Reichen, da scheint es irgendwie ein Abonnement zu geben, wie Rav Hirsch sich so meuredig ausdrückt. Soziale Höhe, insbesondere geistige Größe und Genialität, gewähren einen Freibrief für sittliche Verirrungen. Besser könnte man das gar nicht ausdrücken. Ich glaube, wir sehen das tagtäglich. Je höher einer ist, desto mehr scheint er sich leisten zu können und desto stärker sind die Abwege. Das ist genau das, was David HaMelech hier betont, was es eben bei uns nicht gibt. Das ist der Hadoim Radlov. Je näher wir zu HaKadosh Baruch Hu kommen, desto stärker ist die Bindung und desto gefährlicher ist es, desto besser müssen wir sein und desto mehr mit Kedusha verbunden. Hadoim Radlov. Rav Moshe hat in einem anderen Schier, November 85, hat er über den Begriff von Hadoim Radlov gesprochen im Zusammenhang mit dem Posuk von Röhm Hashem Elokeinu v'Yishtachavu l'Hadoim Radlov. Was heißt Hadoim Radlov? Hadoim, Fußschemel, Hashemayim Kisi, Vehoorez Hadoim Ragli. Es steht auch Veloi Zochar Hadoim Raglov. HaKadosh Baruch Hu hat sich nicht erinnert an den Hadoim Raglov, steht in Echo. Und dort gibt es einen interessanten Drasch. Dort drascht ein Kasal. Es ist das einzige Mal, wo Hadoim Raglov ohne Wurf steht. Vloi Socher Hadoim Raglov, Om Rabbi Chanine Bar Yitzchok, Einach Kodesh Baruch Hu Zoicher Oysoi Hadom Shel Bein Raglov Shel Zoken. Hakodesh Baruch Hu erinnert sich Kevayochel nicht mehr in dem Moment vom Churben an das Dom Milo von Avraham Avinu, welches uns eigentlich zum Schuss gereichen sollte, weil wir die Mitzvah Milo immer noch mit derselben Akribie durchführen. Hadom Shebaraglov. Aber das Wort Hadom, eigentlich, da steckt drin das Wort Schweigen. Vayidoim Aaron. Er schwieg. Und jetzt sollte man eigentlich erklären, was das miteinander zu tun hat. Da hat der Moshe einen mäuerlichen Pschat gesagt. Was heißt Hadoim Raglov? Wenn wir den Körper des Menschen betrachten, dann stellen wir fest, dass die Füße, Regel, sehr weit vom Zentrum des Gedankens entfernt sind. Es ist eigentlich die längste Entfernung, die wir im Körper haben können, vom Kopf weg bis eben zu den Füßen, von den Gedanken, vom Steuerungszentrum des Menschen. Sie sind auch in gewisser Hinsicht nicht lebenswichtig. Wahnsinnig wichtig, aber Rachmona Litzlan, wenn jemand seine Füße verliert, kann er weiterleben. Tragen den Menschen jedoch auf allen Wegen. Wir haben schon manchmal darauf hingewiesen, dass die Körperteile, die auf HaKodesh Baruch Hu stehen, Hadoim Raglov, entweder sind Moschel Saberes Eusenmarsch hier Heulelischmeuer ein Gleichnis, um uns irgendetwas zu verstehen zu geben, was wir verstehen können, oder, so lernt der Soja, genau umgekehrt, unsere Füße sind ein Abklatsch von dem ruchnistischen Begriff des Regels, von dem wir keine Ahnung haben, der auf HaKodesh Baruch Hu steht. Im Sefer Emunas V'Deyos bringt er eine ganze Abhandlung darüber, über die verschiedenen Begriffe, die im Zusammenhang mit HaKodesh Baruch Hu stehen und die eigentlich menschliche Begriffe sind. Shem Esser, 10 Begriffe bringt er. Reusch, Ayin, Eusen, Pe, Sofo und dann natürlich immer belegt mit Psukim, Yad, die Hand, Leif, Meiayim, Regel, da kommt eben unser Posuk, wie Stachwulado im Raglov. Und der Remunus Vedeus erklärt auch, warum dieses Moschel gebracht wird auf HaKodesh Baruch Hu und bringt eine mäuerliche Sache. Das muss man sich merken. Der Targum übersetzt immer mit einer Umschreibung dieser Begriffe. Und der Remunus Vedeus erklärt, diese Talmide Hanuvim, Hisbarer Lohem Mehanuvim, sie wussten von den Neviim, Chutz Mimashi Esh Besichlom, außer von dem, was sie alleine verstanden, Ki Ele Hamilois Hamug Shomois, diese verkörperlichten Worte, Rotzom Vahem Injonim Gedoilim Vikorim, mit dem wollte man große Injonim ausdrücken. Und was haben sie getan? Tirgumum Kasher Hisbarer Lohem, sie haben es so übersetzt, wie es ihnen klar war. Und wie seht Tirgumu? Und darum haben sie übersetzt, Hine Yad Hashem Hoyo, die Hand von HaKodesh Baruch Hu war, Homocho Min Kodem Hashem Havio. Es war ein Schlag, eine Macke von HaKodesh Baruch Hu. Vesachas Raglov, unter seinen Füßen, Tirgemu, Utchois Kursei Yekore, unter seinem Kisei HaKovet. Vetirgemu, Alpi Hashem, Al-Meimro Dashem, auf den Befehl von HaKodesh Baruch Hu. Vetirgumu be'osnei Hashem, in den Ohren von Hashem, als Kodom Hashem, vor HaKodesh Baruch Hu. V'chein kol mar shedoyme. Das sind die Begriffe, wie auch eben diese Hadoim Raglayim von HaKodesh Baruch Hu. Und trotzdem sollten wir ein bisschen besser verstehen, was hier damit gemeint ist. Die Füße tragen. Hadoim ist der Schemel. Woher kommt das Wort? Der Meurene Wuchim erklärt es langen, dass man hier eigentlich Sibo und Tachlis, Ursache und Endziel, meint. Wie? Die ganze Welt kann ihren Tachlis nur erreichen durch teure Lernen, teure Leben. Was heißt nun Tachlis und Regel? Was hat das miteinander zu tun? Und da bringt er ein Moschel. Warum fährt ein Auto? Antwort, natürlich, weil es einen Motor hat. Ohne Motor fährt das Auto nicht. Die Frage, warum fährt man mit dem Auto und dem Motor? Weil es offensichtlich, wie Mosche sich ausgedrückt hat, eine Ladefläche hat, die man nutzen will. Das kann ein Sitz sein, auf dem man fahren will, oder irgendeine Transportleistung, die man vollbringen will. Man fährt nicht wegen dem Motor. Gut, es gibt Leute heute im Schugoyim, die fahren wegen dem Motor. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, man fährt, weil man eine Transportleistung braucht, von A nach B oder irgendetwas transportieren will. Wenn nicht die Transportleistung gefragt wäre, würde niemand ein Auto bauen, oder vielleicht fast niemand. In gewisser Hinsicht ist der Motor zwar die Sibbe, das ist der Grund, warum das Auto fährt, man tritt auf das Gas, der Motor heult auf und es geht vorwärts, aber tiefer betrachtet stellt man fest, dass eigentlich die Ladefläche die eigentliche Sibbe ist, warum das Auto fährt. Nur geht es indirekt. Die Ladefläche ist die Sibbe, warum man ein Auto entwickelt hat, aus dem Pferdewagen oder aus noch älteren Vehikeln, damit man eben ein bisschen schneller vorwärts kommt und diese Güter schneller transportieren kann. Der Motor in der Welt, das sind unsere physikalischen Zusammenhänge, die wir ach so gut kennen. Darüber existiert jedoch ein Olam Ruchni. Es existiert der Tachlis, auf den wir hinarbeiten. Genau diese Funktion hat der Regel. Der Regel ist die technische Ursache. Das ist der Motor. Ohne den Regel kann ich mich nicht vorwärts bewegen. Aber warum tue ich das? Ich mache es nicht, ja, manchmal mache ich es zu meinem Vergnügen, aber ich tue es nicht einfach so. Ich habe immer einen Cheshbon dabei, warum ich mich fortbewege. Und der Cheshbon, der kommt vom geistigen Zentrum. Das ist die eigentliche Ursache. Die Füße sind lediglich die technische Ursache für meine Bewegung. Die eigentliche Sibbe liegt jedoch in der Ladefläche, im Tachlis, im Gedanken, der dahinter steckt. Das kann einmal das Vergnügen sein, es kann ein Transport sein, es kann eine Bewegung sein, wo man jemandem helfen will, aber es ist sicher in der Regel nicht einfach der Regel. Wir müssen bewusst auf diesen Tachlis hinarbeiten. Und jetzt sagt Rav Moshe einen meurigen Punkt. Leider haben wir im Golus viel leiden müssen. Wir fragen uns, warum? Nun, die Gegenfrage ist, wie würden wir die Welt betrachten, wenn es keine Goyim gäbe? Gibt nur Jiden. Der Eindruck des Leidens entsteht nicht zuletzt, weil wir immer die Möglichkeit des Vergleichs mit den Völkern haben, denen es zumindest scheinbar besser geht. Hätten wir diese Vergleichsmöglichkeit nicht, so führt Rav Moshe aus, so würden wir das Leiden als normal empfinden, denn alle leiden ja in irgendeiner Art. Die Goyim, die existieren, und das ist der Punkt, den Rav Moshe macht, werden als Tools, als Werkzeuge eingesetzt, um uns genau auf das aufmerksam zu machen, dass es nicht so sein muss. Es muss nicht so sein, dass wir leiden. Wir leiden aus irgendeinem Grund. Sie haben allerdings auch die Wahl, so hat Rav Moshe betont, auch die Goyim können sich selbst dem Derech HaTorah, soweit er sie direkt betrifft, unterordnen. Es gibt also eine Art von Hanhoge Derech HaTorah, die auch die Goyim kopieren können. Sie sind wegen dem keine Jiden, aber sie können in dem Sinn ein bisschen weniger als nur Tool, als nur Werkzeug benutzt werden. Sie haben dann eine Art eigenen Tachlis. Die Rishoyim aber, die werden gesamthaft und im Einzelnen ausschließlich benutzt gegenüber den Jiden, um uns zu Schlemes zu verhelfen. Und das kann direkt oder indirekt geschehen. Der Posuk von Reumemu, auf den sich dieser Schier bezogen hat, der kann sich auf die Goyim beziehen oder auf die Jiden. Wenn er sich auf die Goyim bezieht, Reumu Hashem Elokeinu, ist es eine Aufforderung, dass die Goyim loben sollen, dann ist es eine Art versteckter Haschgoche, die sie anerkennen sollen. Wie Stachula habe im Raglof. Ihr seht es nicht auf der Oberfläche, aber mit ein bisschen Nachdenken seht ihr, das ist nicht normal. Da hat es eine Führung dahinter. Und diese Führung, die könnt ihr entdecken. Hadoim, die Führung schweigt. HaKadosh Baruch Hu schreit nicht, dass wir ihn sehen müssen. Denn dann wäre es keine Chochme mehr, ein frommer Jid zu sein. Diese Führung, die Haschgoche Protis, schweigt. Und dasselbe gilt, wenn wir als Jiden diesen Posuk sagen, dann richtet sich der Novi an uns mit der Aufforderung, Hadoim Raglof zu anerkennen. Denn wir sind weiter. Wir wissen ja heute, wir haben die Haschgoche gesehen. Wir wissen, wo der Emes ist, denn wir haben Teure. Und wir sollten eigentlich dieses System durchschauen. Wir sollten HaKadosh Baruch Hu entdecken hinter diesem schweigenden Schemel, hinter dieser schweigenden Haschgoche, die sich nicht von selbst zu erkennen gibt, erst wenn wir sie erkennen wollen. Deshalb Hadoim Schemel und Doim Schweigen. Interessant ist vielleicht ein Hinweis, das Wort Doim Schweigen ist ein Schweigen, wo man etwas zu sagen hätte. Interessanterweise gibt es ja in Loschna Koidisch diverse Worte für Schweigen. Lischkoit, Scheket, es gibt Lachräusch, es gibt Vajahas Kolev, er hat sich still gemacht. Es gibt unterschiedliche Arten des Schweigens. Macharisch Lodas bei Eliezer Eved Avrohom, er schwieg. Was heißt er schwieg? Er schwieg ein abwartendes Schweigen, so wie Samen, die man in die Erde setzt, irgendwann mal rauskommen. Und ich schweige und warte. Irgendwann kommen sie im Frühling. Däum ist ein Schweigen, wo man etwas zu sagen hätte. Vajidäum, Aaron. Aaron hätte antworten können, aber Vajidäum, er schwieg. Und hier ist es auch so. Dieser Hadoim Raglof, die Schchina, hätte uns viel zu sagen. Und sie sagt es uns auch, aber wir müssen hinhören. Vom Babditschewer Rebbe wird erzählt, dass er einmal zu seinen Talmidim sagte, no, wenn ich wollte gewähnt, der Rebbeine schleunen, wollte ich schon gewiss, wie er soll zifieren die Welt. Und da haben ihn die Talmidim gefragt, das ist eine große Aussage. Und wie würde dann der Rebbe führen? Hat der Rebbe gesagt, na warte, genau gleich. Ich würde es genau gleich machen. Haben ihn die Talmidim gefragt, oh, was wusste ich dann auf Gemine? Hat der Rebbe gesagt, aber dann wollte ich gewusst. Ich wüsste warum. Jetzt weiß ich vielleicht nicht warum. Das heißt Hadoim Raglof. Und ich glaube, das ist eigentlich der Pschat in diesen Psukim, die wir hier erwähnt haben, Novoyal Mishkenoisov. Wir kommen in seine Mishkenois, insbesondere ins Beis HaMikdash, wo ja die Haschgoche offen war, Nishtachave Lahadoim Raglof, und dort können wir uns bücken, Lahadoim Raglof, zu dieser schweigenden Haschgoche, die eben nicht mehr schweigend ist, weil wir sie dort entdecken können. Und das ist eigentlich der ganze Tachlis der Welt. Kommen wir zurück zu unserer Ausgangslage. Vayikro el Moshe, Vayidaber Hashem Eilof, Me'oel Moed Leimoel. HaKadosh Baruch Hu hat Moshe Rabbeinu gerufen. Es geht um die Interpretation der Kleinigkeiten. Es geht um die Interpretation von allem, was rundherum da ist. Hadoim Raglof, die Schchine zu entdecken, diese schweigende Schchine zum Reden zu bringen, Kvayochel, und zuzuhören, was uns HaKadosh Baruch Hu zu sagen hat. Der Balaturim betont, Vayikro el Moshe, das Aleph ist Seiro. Das Aleph ist klein, wie wir ja wissen. Moshe hoyo godel va'onof, v'leirotze lichtof ele Vayikro. Moshe Rabbeinu wollte nur schreiben, Vayikro, ähnlich wie bei Bilam steht, HaKadosh Baruch Hu kevayochel, hat ihn zufällig getroffen. Vayikro ist ja eine viel stärkere Aussage. Kielu loy dibar HaKadosh Baruch Hu ima ele b'chaloim. So wie wenn HaKadosh Baruch Hu mit ihm nur im Traum gesprochen hätte, ähnlich wie es bei Bilam steht. Wo man da Kodesh Baruch Hu dicht auf Kames Aleph. HaKodesh Baruch Hu hat ihm diktiert und gesagt, schreib das alles. Da hat ihm Moshe Rabbeinu gesagt, als viel Anovo, lass mich schreiben klein. Schleicht Venu Ele Ktano. Joise Mishar Alfin Shvatoiro, Bekosvo Ktano, und er hat es klein geschrieben, um darauf hinzuweisen. Da fragt sich eine gewaltige Frage. Der Bianco Galinski fragt diese Frage in seinem Sefer. Lichoire, das ist nicht die erste Krio. Es steht ja schon viel früher beim Sne steht, weil Yikro Elof Elokim mit euch als Sne. Steht nicht alles Iro. Später bei Har Sinai, weil Yikro Elof Hashem Minohor Lehmoir. Dann weiter bei Matan Teuro, weil Yikro Hashem Le Moishe El Roishohor, weil Yal Moishe. Weil Yikro El Moishe bei Yom HaShevi'i mit euch Onon. Steht ein Haufen Mal bei Yikro und nirgends steht ein kleines Alef. Nur hier. Was ist der Unterschied? Die Antwort, und die muss man erklären und gut verstehen. Überall dort, wo HaKadosh Baruch Hu den Moshe Rabbeinu gerufen hat als Mannig, als Führer in Israel, er muss die Jiden führen gehen, er muss beim Matan Teuro die Teuro herunterholen, er war immer in einer offiziellen Funktion, muss der Mannig eine gewisse Seroro haben. Er braucht eine Art Auftreten als Fürst, als Melech. Überall dort, wo es nur um Moshe Rabbeinu ging, wie hier jetzt, Vayikro El Moshe, Vaydaber Hashem Eilof Me'oil Moed Lemur, dort hat Moshe Rabbeinu darauf bestanden, auf seiner Anova. Es geht also um diese Symbiose der extremen Anova mit einer Art scheinbarer Geive. Wir sehen das auch bei Rabbeinu HaKodesh, bei Rebbi. Mishemeis Rebbi Boto Anova. Rebbi war ein Onof. Und trotzdem sagt er seinem Nachfolger, Nehoigne si uscho beromim, usroig moro betalmidim. Sei streng mit den Talmidim und führ, mach, dass man vor dir Respekt hat. Und wie Chazal auch einen solchen Gegensatz bringen, becherem je chochum shiesh begaibe, quasi ein Cherem auf jeden Chochum, der Geibe hat. Und an anderer Stelle sagen uns Chazal, Uwe Cherem, Jehe Chochum, Schein Boi Shemetz Geibe. Genauso im Cherem ist ein Chochum, der keine Art Selbstrespekt, Selbstauftreten hat, zumindest scheinbar, weil dann, wenn er das nicht hat, hat man vor ihm keinen Derchers, man hat vor ihm keinen Respekt. Ein Melech, auf ihn steht auf der einen Seite, es muss so sein, dass man vor dem König zittert. Er kann einen Menschen zum Tode verurteilen. Und auf der anderen Seite, ups, Vorsicht, pass auf, dass es ihm nicht in den Kopf steigt. Und Chazal geben ein wunderschönes Bild und sagen, die Gavo ist ein Schmuck für den Chochem, so wie der Spitz auf einer Ähre. Jede Ähre hört mit einem solchen Spitzlein auf. Der Spitz hat scheinbar keine Funktion, denn das Korn ist drin und ist ganz klein und ist so, wie es ist. Der Spitz sieht lediglich schön aus, also es ist nach außen eine nach außen getragene Funktion, wo der Chochem sich hüten muss, dass es irgendwo einen Einfluss auf ihn selbst hat. Beim Rabbi Yeshua ben Prachio steht, er hat als Talmid Chochem gesagt, Kol ho'oimer li aleli gdulo, jeder, der zu mir kommt und mir sagt, aleli gdulo, du bist wert, ein Gottel wie Israel zu sein. Ich binde ihm die Hände und werfe ihn in die Löwengrube. Schöne Aussage. Und dann wurde Rabbi Yeshua ben Prachio gewählt. Der Achschof steht weiter in den Gemorre. Jeder, der mir sagt, dass ich die Gedulla verlassen soll, animatil olof kum kom shilchamim, übergieße ich ihn mit heißem Wasser. Also, jetzt will er bleiben. Und er bringt einen Beweis. Shahare Shaul borach mimeno. Shaul HaMelech ist geflohen vor dem Covid. Uksh'olo ligdulo. Vecholshat bedovit shroitze leiresh malchusoi. Als er der Melech war und Angst hatte vor David, bikish lehamriges David, wollte er den David umbringen. Also auch hier wieder diese Art und Weise, wie schnell Geduller einen kappt und dann eben doch irgendwo Geive vorhanden ist. Ralf Steinmann, sehr kurz hatte gebrochen, in all diesen Xovim von seinem Meister steht, der hatte einmal eine Reise, ich glaube nach Paris war es, wo er im Bekovet-Gordel empfangen wurde und man hat ihn später gefragt, wie war es? Und dann hat er gesagt, man hat ihm Treife zu essen gegeben. Treife zu essen gegeben, wer hat dich da gefüttert? Und er hat dazu gesagt, was heißt, du hast Treife gegessen? Und er hat gesagt, nein, man hat mir Covid gegeben. Und dieser Covid, der ist Treife. Das ist so wie Treife gegessen, wenn der Covid kommt. Er hat sich ja sehr davor gehütet. Und der Saba Mikeln, der Alte von Kelm, fragt, warum muss Rabbi Shur ben Prachya einen Beweis bringen von Shaul? Und er sagt, Yeshua ben Prachya hat gekämpft gegen diese Mide. Und er hat gesagt, bei Shaul war es so, dass er den David umbringen wollte. Er würde diesen Menschen, der ihn herunterbringen will, nicht umbringen, aber immerhin mit heißem Wasser begießen. Also irgendwo hat er zugegeben, dass er auch durch diese Geive beeinflusst wurde. Wir müssen also wissen, als HaKadosh Baruch Hu den Moshe Rabbeinu rief, wegen dem Klal Yisrael, war es Vayikra. Es musste jeder sehen, es musste jeder wissen. Er durfte sich nicht führen mit Anovo. Wenn er ihn aber selbst rief, wie Krio Shel Chibo, wie Chazal sagen, ein Ruf aus Liebschaft zu Moshe Rabbeinu, Beinoi Levein Beuroi, dann hat er sich sofort dazu genommen und gesagt, nein, schreib Vayikra oder wenigstens dann Vayikra mit einem Aleph Seiro. Es wird erzählt vom Rabbi Socher Deuf von Belz, dass er Rachmona Litzlan blind war. Und da haben Kinder rumgespielt und Lärm gemacht und er hat sich versucht zu konzentrieren. Da hat er dem Schabes gesagt, sag mir, wer sind die Kinder, die da Lärm machen? Und der Schabes hat ihm gesagt, es ist dein Enkel. Dein Enkel, dann sagt er, soll mal herkommen. Und hat ihn sich auf die Füße gesetzt und gefragt, was lernst du gerade? Und er hat ihm geantwortet, ich habe jetzt gerade gelernt vom Sneh, von dem Schlichus, von Moshe Rabbeinu, die Jiden auszulösen. Fragt ihn der Seide, nu, hast du alles verstanden? Und dann sagt ihm das Jüngel, Emes, Schiit Kascheisi, ich habe mich schwer getan damit, ich habe es nicht verstanden. Was hast du nicht verstanden? Sagt er ihm, Moshe Rabbeinu war ein Onof, Onof Mikol Odom. Und wegen seinem Anivus hat er zu HaKadosh Baruch Hu gesagt, Schlach no biat tischlach. Ich will nicht, such dir einen anderen. Und sofort steht Vayichar auf Hashem. HaKadosh Baruch Hu hat gezürnt auf Moshe Rabbeinu. Fragt sich die Frage, warum hat HaKadosh Baruch Hu gezürnt? Das war doch eine wunderbare Ausgangslage. Moshe Rabbeinu hatte Anovo, ganz starke Anovo. Hat ihm der Seide geämpfert. Ich werde dir die Tshuva geben, du wirst sie aber wahrscheinlich auch nicht verstehen. Wenn man gerufen wird, um Jiden zu helfen, dann darf man sich nicht kleiden in Anovo, sondern man muss gehen und die Hilfe ausführen. Und er sagt ihm dazu, Ulai ein Chomei vin sois Atta, du verstehst das wahrscheinlich jetzt nicht. Aber Jovo is man vetovin, die Zeit wird kommen und du wirst es verstehen. Und wie die Geschichte weitergeht, der Seide ist Nifter geworden, der Vater hat übernommen, der Vater ist auch Nifter geworden. Und die Kvutzas Ha-Chassidim hat beschlossen, dass dieser Enkel der Saar sein soll, der Rebbe sein soll und in den Fußstapfen von seinem Vater und von seinem Großvater treten soll. Und er wollte eigentlich zuerst nicht. Und dann, in dem Moment, ist ihm das Wort eingefallen von seinem Seide. Wenn man verlangt wird, der Zibur ruft, wie mir einmal Rab Moshe gesagt hat, aber der Zibur ruft, darf er sich mit Stadl sein zu gehen, dann muss man gehen. Dann ist nicht der Platz für Anovo, es ist nicht der Platz irgendwie eben Bescheidenheit zu pravenen. Das ist der eine Pschat. Der andere Pschat ist eigentlich relativ einfach. Okay, Vayikra geht nicht, Vayikra mit Aleph Seiro, was tut er hier? Ich darf Kerogil, soll er es schreiben mit einem großen Aleph? HaKadosh Baruch Hu will doch von ihm, dass er ein Aleph schreibt, also schreib das Aleph. Und er bringt eine Meise. Auch das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Rabbi Yisrael Salanter ist bekannt als der Godel, der von allen ausgewählt war und sehr groß war. Er hat am Anfang seiner Zeit gelebt bei Hester Ponim. Er hat gelernt, eine Lehre gemacht als Schreiner und war ein Schreiner und hat gelebt von Yigia Kaperchuk, ich solche Laschrechow Teubloch. Er hat Schass gekonnt und gelernt und das war's. Irgendwann mal, Chosar Boi Mitoch Nisoi, hat er Häuser gewesen von seinem Plan und sich quasi wählen lassen oder die Funktion ausgeführt als Godel. Er hat beschlossen, dass er sich den Luxus von Nistor nicht leisten kann und hat Moistes gegründet. Er ist an die Öffentlichkeit getreten. Wie Rav Schach es ausgedrückt hat, dass mit dieser Öffentlichkeitsarbeit war er immer noch ein Nistor. Man hat ihn nicht erkannt und wusste nicht, wer er wirklich war. So führt er aus, dass Rabbi Yisrael Salanter auch dort dasselbe am Novo und Nistor. Das geht nicht. Es geht eben nur, wenn man nicht die Funktion in Öffentlichkeit ausgeführt haben muss. Und was heißt jetzt das Aleph Seiro? Das ist genau, was Rav Schach sagt. Diese Gedolim, die sind so groß, dass wenn sie sogar ihr Nistor, ihre Anova aufgeben, bleibt noch genug Anova, dass sie immer noch versteckt sind. Sie sind immer noch Nistor. Und das ist das Aleph Seiro von Moshe Rabbeinu. Er war sichtbar, er hat geführt, aber das Aleph Seiro ist immer geblieben. Man ist nicht seiner Größe nachgekommen, man hat ihn in seiner Größe nie voll erkannt. Und noch zum Abschluss eine Meise vom Chofetz Chaim. Wollen muss man Schlemes wollen. Was man kann, ist eine andere Frage. Das kann sein mal ein Aleph Seiro, dass man eben nur weniger ausführen kann. Und der bringt eine meurige Meise vom Chofetz Chaim. Der Chofetz Chaim hatte einen Talmid Adir Venor, ein wunderbarer Talmid. Da kam ein reicher Mann, der suchte einen Schwiegersohn und ging zum Chofetz Chaim und sagte ihm, er sucht den Besten. Er wird ihn aushalten, 5 Jahre lang bezahlen und er wird lernen und so weiter. Schön, der Chofetz Chaim hat die Matzia gewesen, diesen Jid, gesagt, der Bucher, das ist der Beste. Der Schiddach ist zustande gekommen und der Schwiegervater hat ihn ausgehalten, Berachwes. Nach etlichen Jahren kommt der Chofetz Chaim zu dem Platz und trifft selbstverständlich den jungen Mann, spricht mit ihm und sagt, Mischa geht sehr gut, er soll zu ihm kommen am Abend und dann wird er ihm Berachwes Yodayim eine schöne Matrone geben für die Yeshive, was er dann auch getan hat. Und der Chofetz Chaim fragt ihn, was hört sich mit deinem Lernen, was hört sich mit dir? Und er sagt, zuerst mal wollte ich wirklich viel lernen und wenig arbeiten. Aber es hat mir, wie man sagt, in Schweizerdeutsch, der Ärmel in den Knoll. Und jetzt ist wenig bis gar nichts übrig geblieben. Und der Chofetz Chaim hat verstanden, dass er nicht mal mehr in den Schier geht, dass er kein Koiwea Itim le Teure ist. Da fragt ihn der Chofetz Chaim, nun, was ist passiert? Warum lernst du nicht mehr? Dann sagt er ihm, deine Yeshiva ist schuld. Darauf zahlen, bei mehr Schemohi, was ist der Fehler von der Yeshiva? Und er erklärt dem Chofetz Chaim, sagt, schau, wir hatten einen Schier von Rav Naftali Trop. Der hat den Halbschass in einem Schier hin und her gewälzt, bis wir eine Svore klar hatten, bis der Teusfes klar war. Argumente dafür, Argumente dagegen. Teuchern in Horem bis Svores. Er hat die Berge zerrieben mit seinen Svores. Es war Geschmack, es war gewaltig. Nun, und jetzt kommt er da, ist ein Balabos. Was hat das Städtchen zu bieten? Ein Schier vom Rof für Balabatim, mehr oder weniger Amarazim, die nicht viel gelernt haben. Das Schier ist okay, aber das befriedigt ihn überhaupt nicht. Also hat er ganz aufgehört. Sagt ihm der Chofetz Chaim, du sollst gebencht sein für diese Offenheit und Ehrlichkeit, wie du mir das sagst. Aber ich muss dir eine Masse erzählen. Und er erzählt ihm, es war einmal ein Jid, ein Poscheter Jid, Balmeloche, der sich wahnsinnig abgemüht hat, keine Vergnügen hatte, die ganze Woche am Schabbes war er so zerbrochen, dass er geschlafen hat. Das einzige Vergnügen, das er hatte, war die Schwitz, die Sauna am Erev Schabbes und dann der Sprung in die kalte Mikwe. Das war seine Hanoi im Leben. Irgendwann mal wurde er krank, geht zum Arzt. Der Arzt verschreibt ihm alle möglichen Diäten und alles, was notwendig ist dazu. Und der Jid sagt, aber eine Sache musst du mir lassen. Die Schwitz und die Mikwe am Erev Schabbes. Und der Arzt sagt ihm, Chasschollen, wenn du das machst, dann trägt man dich auf der Bahre raus. Das ist das Allergefährlichste, das kannst du nicht. Und der Jid, was hat er jetzt, ist er noch krank dazu, Rachmonowitzland. Das eine Vergnügen, das er im Leben hatte, hat er auch nicht mehr. Er wartet 2-3 Wochen, fühlt sich schon besser und hat das Gefühl, ich halte es nicht mehr aus. Er geht in die Schweiz, nur ganz wenig, und will nachher in die Mikwe. Er merkt schon, es wird ihm schwach und er fällt ohnmächtig hin. Man schreit, Hatzolle, Hatzolle. Er will in die Mikwe, kriecht dort und die Mikwe ist leer. Jetzt kommen die Leute und wollen ihn retten und man ruft sofort, kübelkaltes Wasser, man muss den Menschen abkühlen. Und mit den letzten Keuchen schreit er, nein, nicht kein Kübel, ich brauche die ganze Mikwe, ich will jetzt in eine kalte Mikwe. Sei doch zufrieden, die Mikwe ist leer, du kannst nicht in die Mikwe. Nimm wenigstens den Kübel kaltes Wasser, du kannst mehr nicht bekommen, sagt ihm der Chofetz Chaim, dem Talmud. Das ist das, was du auch hast. Okay, du hast gearbeitet. Versuch, die Arbeit zu wechseln mit dem Lernen. Lern so viel, wie du arbeitest und arbeite so wenig, wie du lernst. Aber wenn das nicht geht, dann musst du halt mit dem Kübel Wasser zufrieden sein. Manchmal muss das auch reichen. Und das ist das Vayikro El Moshe. Manchmal ist das Alef ein Alef Siiro. Aber es ist immer noch Vaydaber Hashem Eilof Me'oil Moed Lemoel. Die Message von HaKadosh Baruch Hu ist klar. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier aus all diesem Zukim und den vergangenen Shiurim herauslernen müssen. Die Aufmerksamkeit zu verstehen, wann ist Vayikro El Moshe. Immer ist Vayikro El Moshe. Und was man dahinter sehen muss, ist Vaydaber Hashem Eilof Me'oil Moed Lemoel. Schkoyach.